Die Runen, erst einmal zum Wort Runen, das bedeutet so viel oder ist verwandt mit dem Verb raunen und meint so eine getragene Sprache beim Orakeln, so eine sakral überhöhte Sprache, die aber gleichzeitig leise und geheimnisvoll ist. Und es heißt auch Geheimnis und Geheimnisse werden ja auch flüsternd sozusagen weitergegeben. Und das bedeutet eigentlich das Wort Runen. Es umfasst also auch Sprüche und Lieder, so Zauberlieder, magische Sprüche, aber insbesondere auch Symbole, die für das Orakeln verwendet wurden.
Hallo und herzlich willkommen bei Undomestiziert. Ich bin Nadine Kulis alias Xanadin. Ich habe in London Kunst studiert, mein eigenes Modeunternehmen geführt, Kinder bekommen und ehrlich gesagt, ich war trotzdem die meiste Zeit damit beschäftigt, mich darüber zu ärgern, nicht erfolgreich, talentiert oder dünn genug zu sein. Das habe ich mir selbstverständlich nicht anmerken lassen, denn natürlich können wir alles erreichen, wenn man sich nur genug anstrengt. Gefangen im Patriarchy Stress Disorder Hamsterrad. Bis ich verstanden habe, dass es eine Zeit gab, bevor das Patriarchat erfunden wurde. Die Geschichten rund um die Göttin und die matriarchale Vergangenheit unserer Urahninnen haben mir die Augen geöffnet. Mit diesem Podcast möchte ich die Prinzipien hinterfragen, die uns seit Jahrtausenden als naturgegeben verkauft wurden. Ich möchte dich mitnehmen, raus aus der Scham. Rein in die Kraft. Lass uns gemeinsam falsche Glaubenssätze abstreifen und deine innere Glitter-Goddess freisetzen. So, ich mache es heute kurz und schmerzlos mit meiner Einleitung, denn ich habe zu Gast Anke Haspar-Westphal und sie hat diesen extrem gut recherchierten und gut aufbereiteten YouTube-Kanal Singen und Sagen. Und sie beschäftigt sich dort intensiv mit dem weiblich-spirituellen Blick auf die Runen. Und für mich war das so ein Aha-Erlebnis. Nicht, dass ich noch nie etwas mit Runen, noch nie mit Runen in Kontakt gekommen bin, schon. Irgendwo hatte das aber für mich immer so ein seltsames Image. Und warum das so ist, das werden wir gleich besprechen. Jedenfalls dieser Kanal Singen und Sagen. Der hat mir wirklich, puh, das war ein Eye-Opener, wirklich ein Eye-Opener. Und du merkst auch gleich im Gespräch, wie viel Wissen die Anke hat. Also das geht so tief. Und ich glaube wirklich, wenn sich jemand so lange und so intensiv mit den Dingen beschäftigt und dann auch über den Tellerrand hinausguckt und die unterschiedlichen Aspekte auch mit einbezieht, das ist einfach so, das ist so eine wertvolle Perspektive. Und da haben in mir aber auch ein paar Glocken geklingelt, kann ich dir sagen. Also Wahnsinn. Ja, deswegen werde ich da jetzt mal gar nicht so lange fackeln. Eine Sache, auf die möchte ich kurz aufmerksam machen. Und zwar werde ich ein Online-In-Einer-Workshop geben am 13.02. und am 15.02. Also einen Tag vor Valentinstag und einen Tag nach Valentinstag könnt ihr euch selber beschenken. Geben online. Und zwar habe ich ja schon einen Mini-Workshop gegeben im Dezember und im Januar. Das war im kleinen Kreise, einmal für eine internationale Community, New Mind Start, und für meine Community im Januar auf Deutsch. Und da habe ich so einen kleinen Rundumschlag gemacht, aber ich finde, die Göttin, die ist es wert, einmal sehr intensiv auf ihren Mythos einzugehen. Insbesondere, weil ich durch Göttin Inanna so viel gelernt habe. Da steckt alles drin. Sie ist ja die ursprüngliche Venus. Sie, ne? Und der Planet Venus ist ihr zugeteilt. Und dadurch ist sie die erste Liebesgöttin. Und ihr Mythos ist tausende von Jahre alt. Und diese Geschichte hält so viele Schlüssel für uns Frauen parat in unsere volle Kraft zu treten, kompromisslos in die Sichtbarkeit und in die Fülle zu kommen. Ich kann einfach nicht genug davon bekommen und kann wirklich nur allen sagen, ich höre ja immer noch so, ja, Nadine, was bringt mir denn die Göttin oder was habe ich denn davon? Habe ich dann irgendwie bessere Beziehungen oder mehr Geld oder bin ich dann selbstbewusster? Und ich kann einfach nur sagen, ja und ja. Zu allem sage ich sage zu allem ja. Das ist wirklich etwas, man verbindet sich mit seiner eigenen Vergangenheit in einer ganz neuen Art und Weise. Es ist wie ein Zurückkommen, wie ein Ankommen und ein Empfangen von etwas, was ganz, ganz tief in uns allen drin verborgen steckt. Mehr kann ich dazu fast gar nicht sagen. Guckt doch einfach noch mal rein. Ihr könnt euch noch anmelden bis, ja, bis Mittwochabend. Dann ist Ende im Karton. Und wie viel ist denn dann der Mittwoch? Also 7., 9., 13., 12., 11. irgendwie. Genau. Und da sind wir, machen wir 2 mal 2 Stunden und ja, genau, Verknappung, Verknappung, denn das wird das letzte Mal sein, dass ich diesen Workshop live gebe, denn, oder zumindest auch online live, das werde ich dann nur noch auf Events machen und als Self-Learning-Online-Workshop. Darum ist das jetzt nochmal die letzte Chance, mit uns live reinzugehen, Fragen zu stellen, sich zu vernetzen, ja. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich freue mich auf euch. Und jetzt geht's weiter. Natürlich wird auf die Serie in der Serie nicht verzichtet. Und es ist die undomestizierte Göttin der Woche. Und die ist hier im Februar die Göttin Bridget. Und weil diese so umfangreich ist, werde ich einige Textpassagen aus dem fantastischen Blog Arte Dea vorlesen. Denn Bridget ist eine, die wird auch im Keltischen gleichzeitig mit Imbolc gefeiert. Sie ist so die Göttin des Lichts, des Neuanfangs. Und um das einfach mal jetzt so ein paar kleine Brocken reinzuwerfen, Bridget entzündet und herrscht über das Feuer und erhält es am Leben. Sie ist die Muttergöttin der Irinnen. Ihr Name kommt entweder vom gallischen Breosaikit oder ist eine Ableitung vom urkeltischen Begriff Briganti. Dies bedeutet je nach Interpretation der Übersetzer glänzender Pfeil, Feuerpfeil, die strahlende, die erhabene, die mächtige, die Kraft. Das englische Wort Bride weist heute noch auf Bridget hin. So. Jetzt geht's weiter. Sie ist eine komplexe Gestalt, eine große Auflistung von all ihren Fähigkeiten und wie groß sie war in diesem Raum. Sie verkörpert aber auch drei Seiten der weiblichen Schöpfungskraft. Da haben wir es wieder, die dreifache Göttin. Bridget gehört zu einer der dreigestaltigen Einheiten der Göttin. Zusammen mit Dana, Mutter und Anu, der Greisin, bildet Bridget als Jungfrau eine Triade. Bridget war so stark und die Kirche hat es wirklich schwer, Bridget da irgendwie den Leuten auszutreiben. Deswegen haben sie das gemacht, was sie überall gemacht haben. Sie haben Bridget kurzerhand zu einer Heiligen gemacht. Natürlich braucht eine christliche Heilige eine eigenständige Legende und so wurde erzählt, dass Bridget die Tochter eines heidnischen Druiden war, die zum Christentum konvertierte und von der es hieß, sie sei vom Patriarchen St. Patrick höchstpersönlich getauft worden. Diese Bridget legte dann ein Ordensgelübde ab, gründete selbst mehrere Klöster und wurde dann nach ihrem Tod im Alter von 70 Jahren unter die Heiligen eingereiht. Und zwar aufgrund bemerkenswerter Eigenschaften, die sicherlich nicht rein zufällig mit jenen der frühen Göttin übereinstimmen. So soll zum Beispiel Bridget als Äbtissin die Befugnis besessen haben, die Bischöfe Irlands einzusetzen. Das allein ist schon sehr ungewöhnlich für eine Klosterfrau. Noch seltsamer ist die von ihr erhobene Forderung, dass alle Bischöfe ausübende Goldschmiede sein müssen. Das erinnert auch an die Bridget, die Göttin der Schmiedekunst, speziell die Beschützerin der Goldschmiederinnen gewesen ist. Einer der wichtigen Aufgaben der Äbtissin Bridget war die Förderung der Inspiration und der für das britische Brauchtum so wichtigen Dichtkunst. Auch das erinnert an die Göttin. Da Bridget auch die Göttin der Heilkunst war, übertrug sich das auch auf ihre christliche Nachfolgerin, die als spätere Heilige vor allem die Krankheits- und Heilungsangelegenheiten angerufen wurde. Also, die Bridget, ich kann euch sagen, ich wünschte, dass wir hier im Rheinland auch wieder so ein Revival feiern. Vielleicht zu den Matronen wie in Irland gerade, die Bridget wieder entdeckt wird. Jetzt zu Imbolc ist es die Göttin und die Lichterfeste sind, werden wirklich auch ausgiebig gefeiert auf den alten Kultplätzen. Ja, das erstmal dazu und weiter geht's jetzt zu unserer heimischen Mythologie. Also wenn ihr noch mehr undomestiziertes Göttinnenwissen haben möchtet, dann schaut hinein in mein Buch. Vielleicht habt ihr es auch schon. Könnt ihr bei mir im Onlineshop bestellen. Gerne auch mit Widmung oder mit etwas, ja, mit etwas, was ich euch oder eurer Freundin oder dem Beschenkten hineinschreiben soll. Und hier geht es nicht nur um undomestizierte Göttinnen, sondern auch um die alte Symbolik und um meine persönliche Geschichte, was die Göttinnen mit mir gemacht haben, welche Erkenntnisse ich gewonnen habe und was sich alles in meinem Leben verändert hat. Und das war jetzt nicht unbedingt wenig. Ne? Moment, gerade jetzt blinkt hier mein Handy auf, mit Schwupps abgelenkt, aber das soll mich jetzt nicht daran hindern, schon wieder den Schnitt zu machen. Ich würde jetzt sagen, es geht jetzt los, denn mit Symbolen, wenn es um Symbole geht und die matriarchale Bedeutung, dann haben wir hier Anke Haspar-Westphal und sie wird uns einiges zu den Runen erklären. Und ich sage euch jetzt schon, das hat echt auch viel mit mir gemacht. Ich kann nicht genug bekommen von ihrem YouTube-Kanal. Es ist eine Erleuchtung und ich fühle mich sehr geehrt, sie jetzt bei mir zu Gast zu haben. Also viel Spaß. So, Anke Haspar-Westphal, ich freue mich, dass du hier bist. Wir haben ganz viel zu erzählen. Wir haben jetzt schon im Vorgespräch uns so warm geredet, weil es so aufregend ist. Ich freue mich so sehr, dich hier zu haben, denn du hast einen total spannenden YouTube-Kanal und da geht es um die Runen, aber diesmal mit einem weiblichen Blick auf die Runen. Und ich habe diesen Kanal schon so vielen Freunden weiterempfohlen. Und was dann alles geschehen ist, das erzähle ich dir gleich. Aber erstmal würde ich dich bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen und mir auch vielleicht mal in ein paar Sätzen zu erklären, wie bist du da drauf gekommen und wie hast du diese neue Perspektive für dich entdeckt?
Also erstmal bin ich sehr geehrt, dass ich hier heute interviewt werde für deinen Kanal, denn andersherum ist es auch so, dass ich deine Podcasts einfach total interessant finde. Und ich glaube, wir haben da auch so eine Ebene, wo wir uns gut treffen. Deshalb freue ich mich riesig, heute hier zu sein und begrüße jetzt erst einmal natürlich dich nochmal und alle, die zuhören.
Dankeschön. Ja, das muss ich mir auch mal, das mache ich zwar am Anfang immer mit so einem Jingle, aber es ist selten, dass wir das hier nochmal, ja, das ist auch so. Während wir hier so ein bisschen du in deinem Zimmerchen, ich sag, ist es so, dass dann, das ist ja das Wunder der Technik, ja, jetzt sitzen wir alleine, dann hören es wirklich viele hunderte Menschen, da freue ich mich jetzt schon drauf, ja.
Na, ich mich auch. Ja, wer bin ich? Ganz kurz erzählt, das ist ja mal nicht so einfach, aber vielleicht so, ich bin Mutter von zwei inzwischen erwachsenen Söhnen und ich lebe hier in Brandenburg auf einem Dorf, relativ naturverbunden, lebe gerne so. Habe inzwischen auch schon einen Enkel und einfach eine tolle Familie. Ich freue mich darüber. Das ist mal das eine. Und das andere ist so beruflich. Also ich habe irgendwann mal Germanistik, Musik und Erziehungswissenschaften studiert. Ja, und bin halt während des Germanistikstudiums auf die Runen gestoßen worden. Also alle mussten Mittelhochdeutsch als Fach belegen. Und wenn man das belegt hatte, konnte man sich entscheiden, will man Althochdeutsch oder Frühneuhochdeutsch weitermachen. Ich hatte mich dann für Althochdeutsch entschieden, ging also noch weiter in die Vergangenheit. Und in dem Zusammenhang sind die Runen irgendwann aufgetaucht als germanische Schriftzeichen. Wir haben dann auch Texte mit Runen gelesen und so weiter. Also das war mein allererster Berührungspunkt damit. Und nachher habe ich mich mit Philosophie beschäftigt, mit Matriarchatsforschung, mit Paläolinguistik, mit all den spannenden Themen, die mich auch heute noch wahnsinnig interessieren. Und plötzlich kamen die Runen nochmal nach Jahrzehnten um die Ecke auf eine ganz andere Art und Weise, sodass in mir der Wunsch entstand, die Runen mal von ihrem spirituellen Gehalt her und von ihrer mythologischen Bedeutung her kennenzulernen. Ja, und dann habe ich mir eben vor Jahren, ist das jetzt auch schon wieder her, so Einsteigerbücher geholt. Das war in den rauen Nächten, da wollte ich was Geheimnisvolles, Spirituelles machen, was Neues kennenlernen und mich für Neues öffnen, so fürs neue Jahr. Ja, und die Runen, die sind erstmal volle Kanne auf mich zugekommen und haben sich mir gezeigt, ja.
Ach, interessant, ja. Also die sind zu dir gekommen und haben, ja, da war irgendwie sofort eine Resonanz. Ja, also gedacht, also mit denen muss ich was machen. Ne?
Ganz genau, so
Ja.
war das, weil also dadurch, dass ich mich vorher schon so viel mit Paläolinguistik zum Beispiel beschäftigt habe, sagten mir die Runennamen noch mal etwas mehr, als man gemeinhin so weiß. Oder dadurch, dass ich mich mit Matriarchatsforschung auseinandergesetzt hatte, konnte ich dann irgendwie so bestimmte Bedeutungen, zum Beispiel, also nehmen wir mal Berkana, ja, die Birke, so eine Baumgöttin, nochmal ganz anders eintüten, als das andere Wissenschaftler tun, die sich dann wundern, dass eine Birke irgendwas Heiliges sein soll. Die verstehen das nicht, weil sie diesen mythologischen Bezug einfach nicht haben. Und da hat mir das alles, womit ich mich vorher beschäftigt habe, unglaublich geholfen, von einer anderen Basis aus zu starten und mir die Runen noch mal ganz anders zu betrachten.
Das stimmt. Und vor allen Dingen, also ich muss das jetzt schon mal, ich werde das wahrscheinlich im Vorspann sagen, ich muss es nochmal jetzt sagen, dieser Kanal, den du hast, diese Folgen, also die Intensität, mit denen du erstmal eine Vorarbeit leistest, eine Einführung, viel Allgemeinwissen, aber dann auch auf die einzelnen Runen eingehst, ist so vollgepackt mit Wissen. Und gleichzeitig machst du aber auch den Transfer. Ich hatte so viele Aha-Momente. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich habe mich vorher nie mit Runen befasst. Für mich war das immer noch so, ja, also das muss ich jetzt nicht auch noch irgendwie, das ist mir jetzt auch irgendwie, das ist jetzt auch noch irgendwie ein Thema, was irgendwo, da kommen wir ja später noch zu, auch fast ein bisschen negativ oder zumindest in eine Richtung auftaucht, mit der ich mich irgendwie jetzt nicht so identifizieren kann. Irgendwo hatte ich da nicht so Berührungspunkte. Als ich deinen Kanal entdeckt habe, hatte ich so viele Aha-Momente. Ich höre ja den Kanal eher, wenn ich, naja, so eher dumme Arbeiten am Laptop mache oder in der Wohnung ein bisschen aufräume und
So kann ich mir nicht vorstellen.
dann kann Das geht nicht. Ich war die ganze Zeit, musste ich wieder an den Laptop rennen oder ans Handy gucken, um zu schauen, was erklärt sie da? Was zeigt sie da? Oh, ich muss es nochmal aufschreiben. Ich mache nochmal
Wow.
Pause. Ja, ich habe dann
Das
nochmal.
überrascht mich voll.
Dann habe ich noch gedacht, so, oh Gott, was hat sie gerade gesagt über den Wolf? Über den Wolf? Das ist ja spannend, aber du schlägst dann die Bögen und dann geht es nochmal richtig in die Tiefe. Und dann geht es um eine Symbolik, die dann in ganz anderen Kontexten Sinn machen. Und ich habe dann immer so einen Full Circle Moment. Kennst du diesen Begriff?
Ja klar, na
All
klar.
diese
Da schließt sich
Themen,
das.
aber da schließt sich so ein Kreis. Da macht es auf einmal Sinn, weil man guckt über den Tellerrand und man denkt, ja, also ganz klar. Und natürlich, da gibt es jetzt, das sagst du ja auch, das sind deine Schlussfolgerungen. Ja? Da gibt es
Oh
jetzt keine typische Schulwissenschaft darüber, wo dann irgendwas bewiesen und beprüft und
absolut.
so, sondern das sind deine Erkenntnisse, aber sie sind so gut aufbereitet, dass es schon fast gar nicht mehr darum geht, ob das jetzt genauso wahr ist oder nicht, sondern es geht darum, dass auf einmal innere Wahrheiten wach werden.
Ja, so war es ja bei mir auch. Genau so war es bei
Innere
mir
Wahrheiten werden
auch.
auf einmal wach und du siehst Verbindungen, die du vorher überhaupt nicht gesehen
Ja,
hast.
absolut.
Und du siehst Synchronitäten, die dir vorher gar nicht so klar waren. Und darum
Genau.
geht es eigentlich. Ja, es geht nicht darum, jetzt die Geschichte neu zu und dies und das, sondern diese Tiefe. Also das hat mich teilweise wirklich berührt. Und
Wow, vielen Dank.
nein, nee, wirklich. Und ich kann nur sagen, ich habe es an vielen Freundinnen, die so auch so in diesem Thema drin sind, weitergeleitet. Und lustig war auch eine andere Bekannte von mir, die hat indigenes Wissen studiert in Costa Rica und ist viel in der Welt unterwegs und beschäftigt sich viel mit indigenen Kulturen und macht darüber Arbeiten und große Projekte. Und die besucht jetzt wieder eine Community in Brasilien. Und dann hatte ich mit ihr Kontakt und dann zeigt sie mir, ach übrigens, Nadine, du hast mir doch diesen tollen YouTube-Kanal weitergeleitet, Singen und Sagen. Und das habe ich als Inspiration genutzt. Man hat ja immer auch man bringt ja etwas von seiner Kultur mit, wenn man dorthin kommt. Und dann habe ich die Runen gemalt als Geschenk von meiner Kultur an ihre
Oh,
Kultur.
wie schön ist das denn?
Ja,
Oh,
total.
das
Dann
war wirklich
hat sie
toll.
ganz viele Aquarelle gemalt und hat gesagt, boah, und als ich das gemalt habe, dann hat sie verschiedene Runen sozusagen, da hatte ich so eine Kraft in mir
Ja,
gespürt.
genau.
Das
Ja,
war so
darum
krass.
geht's, ja.
Ja, und dann habe ich das mit dem kombiniert und das habe ich ganz intuitiv gemacht und dann habe ich gemerkt, wie das so durch mich durchfließt und ich habe nur gedacht, Mist, jetzt habe ich der Katharina das weitergeleitet und die hat mich schon längst abgehangen, ja. Die malt schon die Runen, während ich noch drüber rede, ja. Und dann hat sie gesagt, das nehme ich alles mit und das werde ich dann überreichen, wenn ich dann in Brasilien in den Austausch gehe. So, das
Das freut mich so sehr.
wollte ich dir sagen. Also
Ja,
sag
vielen
Bescheid, was dein
Dank.
Kanal da alles. Es ist so, ja. Und von daher, und es erinnert mich auch ein bisschen an die Geschichte von Maria Gimbutas. Ist vielleicht jetzt ein hoher Vergleich, aber die hat ja auch mit
Das
ihren,
kann man nur sagen.
die hat ja wirklich mit ihren Erkenntnissen, ist ja gegen Mauern ja auch gerannt, aber die hat ja so über den, also es geht ja um, wer es nicht kennt, ne, die Archäologin, die erste, die auch mal auf das Thema Göttinnen aufmerksam gemacht hat, weil sie einfach auch selber einen wissenschaftlichen noch anderen Hintergrund hat. Konnte, glaube ich, 11 Sprachen, ja. Dann hat sie sich mit Folklore beschäftigt, aber das auch aus Leidenschaft, seitdem sie ein Kind war und hat diese ganzen folkloristischen Handarbeiten und Tänze alles analysiert, alles studiert und dann die Fäden zusammengebracht und ihren eigenen
Ja,
Blickwinkel
genau.
draufgebracht, was
Mega
auch in der
spannend.
wissenschaftlich, da was wissenschaftlich nicht gut ankam, weil wir ja wirklich in kleinen Kästen denken und nicht dieses ganzheitliche und Universalgelehrtentum uns ja auch so ein bisschen ausgetrieben wurde.
Ja, das war nachher so, dass wer sie gehypt hat, der wurde ja quasi ausgeschlossen aus dem Wissenschaftsbetrieb. Und das Interessante ist, dass sich eigentlich fast alles, was sie damals schon sagte, bis zu den 90er Jahren, dass das sich später auch bewahrheitet hat. Wenn man zum Beispiel Genanalysen durchgeführt hat oder so etwas, da hat sich einiges bewahrheitet, was früher absolut abgestritten wurde. Also das ist schon eine spannende Frau gewesen, auf jeden Fall.
Sich dann auch so für sich auch einzustehen. Das ist immer eigentlich etwas sehr Faszinierendes. Da fehlt einem oft selber manchmal der Mut im Alltag so auch, weil es ging ja für sie auch um viel, ne? Es ging ja
Ja.
auch um Existenz und um Ehre und
Das
Jobverlust und
stimmt,
war ja auch
genau.
ein Kinder. Also das muss man erstmal bringen. Aber gut, es ist für uns insofern, deswegen sprechen wir es an, wichtig, weil sie hat für uns auch Grundlagen geschaffen, mit dieser Forschung zum Matriarchat und zum Thema Göttinnen, auf dem wir jetzt auch aufbauen können und dieses Wissen für uns zugänglich gemacht. Und da fließt ja auch einiges ein auf deine Thesen. Und von daher würde ich gerne auch mal wissen, kannst du uns kurz erklären, oder das würde mich interessieren, was sind die Runen überhaupt? Also im Sinne von Schriftzeichen oder Orakelzeichen, was kann man sich, wenn jemand, der überhaupt nicht nur diese, nur so ein paar Bilder im Auge hat, wie würdest du es erklären? Was sind die Runen und wie wurde damit gearbeitet, bevor wir jetzt auf deine Analyse oder auf deine Erkenntnis?
Die Runen, erst einmal zum Wort Runen, das bedeutet so viel oder ist verwandt mit dem Verb raunen und meint so eine getragene Sprache beim Orakeln. So eine sakral überhöhte Sprache, die aber gleichzeitig leise und geheimnisvoll ist. Und es heißt auch Geheimnis, Und Geheimnisse werden ja auch flüsternd sozusagen weitergegeben. Und das bedeutet eigentlich das Wort Runen. Es umfasst also auch Sprüche und Lieder, so Zauberlieder, magische Sprüche, aber insbesondere auch Symbole, die für das Orakeln verwendet wurden. Es sind ja komplexe Handlungen gewesen und dass Runen später, wesentlich später zu Schriftzeichen auch wurden. Das hat auch mit diesem Orakeln zu tun. Also man hat sie auf Buchenstäbe quasi geritzt für die Orakel. Buchstaben ist heute noch übrig geblieben. Und man hat,
Buchenstäbe, Buchstaben.
ja, das ist
Ah,
zumindest eine für
eine
mich
Theorie.
schlüssige Theorie, dass das
Ja.
zusammenhängt. Man hat sie auf jeden Fall auf Buchenstäbe geritzt und man hat dann geraten, also geritzt to write, heißt ja ritzen. Ja, wir haben auch Reißbrett noch, wir haben noch verschiedene Begriffe im Englischen oder Deutschen, die darauf hindeuten, dass geritzt wurde. Und dann hat man die Runen geraten. Man hat sie also gelesen, aber geraten und to read ist tatsächlich im Englischen auch verwandt mit raten. Das hat was mit diesem Orakeln zu tun. Und heute hat sich der Begriff Runen einfach eingeengt auf Schriftzeichen oder eben Orakelzeichen. Und auch das sind ja zwei komplett unterschiedliche Angelegenheiten. Aber fangen wir mal historisch ganz weit in der Altsteinzeit an, haben die Leute auch schon geritzt. Und zwar nimmt man durch Kultschläge und durch Anordnungen von Zeichen und so weiter auch an, dass das kultischen Charakter hatte. Die Leute haben auch schon Zeichen, die identisch sind mit unseren Runenzeichen, in die Felswände geritzt, und zwar in Kulthöhlen und mit Kultschlägen versehen. Das heißt, das sind dann auch immer so kleine Vertiefungen, die wahrscheinlich für Opfergaben da waren oder so. Das ist ja gar nicht immer möglich, einen genauen Zeitpunkt festzulegen, wann die Runen erfunden wurden. Denn es gibt ja in der Altsteinzeit schon ganz, ganz früh, vor Jahrzehntausenden, solche Zeichen, die in die Wände geritzt wurden und scheinbar auch im kultischen Zusammenhang standen. Natürlich kann man heute nicht mehr genau sagen, was sie bedeutet haben. Aber man kann durch rückwirkende Vergleiche einmal fragen, waren es denn möglicherweise ähnliche Bedeutungen, die da eine Rolle gespielt haben könnten. Es ist dann nie sicher, aber man kann sich ein bisschen annähern. Und was auch Fakt ist, dass auch in der Jungsteinzeit, gerade du sprachst vorhin Maria Gimbutas an, dass gerade auf den Artefakten, die sie auch vorstellt, oft sakrale Symbolik verwendet wurde. Und auch hier finden wir Zeichen, die den Runen ähneln oder sogar komplett identisch sind. Ja, auch der Professor Harald Hamann stellt die Donauschrift vor. Und er sagt, es ist eine Schrift, wenngleich eine Symbolschrift. Also wir können davon ausgehen, dass die einzelnen Zeichen ein Symbol darstellten. Dass sie also einen Begriff meinten, einen Begriff, wie ich nehme mal das Beispiel Wunyo, Wonne oder Freude, das würden wir heute wahrscheinlich am ehesten sagen. Aber dieser Begriff hat eine noch dahinterstehende metaphorische Bedeutung. Das meint es, wenn man sagt, die Runen haben symbolische Bedeutung. Und speziell bei der Wonne scheint es so zu sein, dass vor allem die Freude über die Ernte hier eine große Rolle spielte. Denn die Position von Rune 8 ist das im Runenfußhaken, von der Runenreihe, die lässt quasi darauf schließen, dass wir es in Anführungsstrichen mit dem achten Monat oder mit der achten Station im Jahreskreis zu tun haben. Und da könnte es eben um die Freude der Ernte gehen. Also
Welche
so ist
Rune
das zu verstehen, ja.
ist das?
Die sieht quasi aus wie so ein spitzes P, also wie ein P ohne Bogen, aber dafür mit einem Dreieck oben.
Aber wie heißt sie? Die heißt, sag
Die
nochmal.
heißt Wunyo.
Wunyo.
Wunyo, und also das ist ein altes germanisches Wort für Wonne.
Wie viele Runen gibt es in dem? Das ist das Alphabet, heißt das Futhark, ne?
Ja,
Oder?
genau. Ja, das heißt wirklich so, das heißt nach den ersten 6 Zeichen so, also es beginnt mit Fehu, dann kommt Urus und so weiter, also Fußhag. Wie viele Runen gibt es insgesamt? Ich habe mich mit den ältesten 24 beschäftigt, die sind in einer festgelegten Reihe überliefert, aber die wurden im Laufe der nachfolgenden Epochen dann immer wieder entweder erweitert oder verkürzt. Meistens wurde diese Runenreihe verkürzt, es wurde zusammengestrichen, Runen wurden rausgeschmissen, aber es kam auch neue hinzu. Das hat sich sehr stark verändert. Was die Ältesten so interessant macht, ist, dass man teilweise die, wie gesagt, in den Steinzeiten schon findet und man findet sie vor allen Dingen auch weltweit. Das heißt, es gibt überregionale Gemeinsamkeiten hier. Und das macht es für mich einfach auch so interessant. Und das sind 24. Und wenn ich sage, die sind in einer festgelegten Reihenfolge, dann stimmt das nur so halb, weil die Reihenfolge auch an 2 Stellen oder 3 Stellen leicht manchmal variiert. Beispielsweise sind die beiden Schlusssteine mitunter vertauscht. Also man ist sich nicht ganz sicher, was ist Rune 23, was ist Rune 24. Und da gibt es unterschiedliche Sichtweisen drauf. Aber man hat aus diesen unterschiedlichen Reihenfolgen dann trotzdem ziemlich sicher und mit einer großen Übereinstimmung erschließen können, dass es einmal eine festgelegte Runenfolge gab. So eine Art Alphabet würden wir heute sagen. Aber wenn wir Alphabet sagen, meinen wir schon keine Symbole mehr, sondern nur noch Lautzeichen. Und wie gesagt, waren ja die Runen zunächst mal Symbole. Und ich glaube auch, dass die wegen ihrer Symbolhaftigkeit in diese Reihenfolge gebracht wurden und nicht aus lautlichen Erwägungen.
Aber es gibt da jetzt keinen Bezug zu unserem Alphabet. Also so ein bisschen schon bei dem Alpha oder bei dem Omega, da hast du das ja auch so
Genau,
angedeutet.
genau.
Aber es ist aber auch nicht als Alphabet, also als Schrift, als Keilschrift zu verstehen. Ja, also jetzt noch nicht
Nee,
mal
es ist nicht, ja, es ist nicht als Alphabet erfunden worden. Dafür sind die Zeichen viel zu alt. Und schon lange vor Alphabeten gab es runenidentische Zeichen in verschiedenen Gegenden. Und so sind sie nicht erfunden worden. Und das ist auch so ein bisschen was, was mich an der Schriftkunde ärgert. Wenn man so Runen googelt, ja, Entstehung der Runen oder so, dann kommt immer oder fast immer, sie sind aus mediterranen Alphabeten übernommen worden. Und dann geht es darum, dass sie Lautzeichen sind und vom, weiß ich nicht, griechischen, phönizischen, italischen, keine Ahnung, von irgendwelchen mediterranen Alphabeten übernommen wurden. Und dabei wird mit gedacht, dass die Runen nur Lautzeichen sind. Wenn sie von einem Alphabet übernommen wurden, dann müssten es nur Lautzeichen sein. Aber das waren sie eben tatsächlich nicht. Und sie sind eben Jahrtausende älter. Ja. Von daher bin ich nicht überzeugt von dieser Theorie der Übernahme von Runen aus irgendwas. Keine Ahnung.
Jetzt haben wir ja auch nicht so dieses, die Germanen an sich, die gab es ja so in der Form nicht. Es sind ja verschiedene Stämme, die auch recht autonomen, die waren zwar miteinander alle vernetzt und hatten so
Ihren Kulturkreis
ihren
sozusagen.
Kulturenkreis und, ne, und manchmal auch ihre Fehden oder
Ja.
Freundschaften, aber im Grunde genommen merkt man das auch, also gibt es da auch Abweichungen pro Stamm in den Runen oder gab es dann dort doch schon eine Übereinkunft in diesem Landstrich, dass man mit diesen Runen miteinander kommuniziert oder Wissen weitergibt?
Wissen weitergibt er nicht. Eher ging es um sakrale Dinge. Also es wurden Gegenstände damit geweiht, zum Beispiel. Und das findet man bei verschiedenen germanischen Stämmen, also besonders in Skandinavien, das ist ja bekannt, aber auch hierzulande und sogar, weiß nicht, vor 1 oder 2 Jahren hat man in Böhmen einen Runenstein gefunden. Und also das ist doch übergreifend. Aber ja, ich würde auf jeden Fall immer meinen Blick weiten, denn wie gesagt, sind die Runen älter als Germanisch. Und wir finden zum Beispiel jungsteinzeitliche, runenidentische Zeichen in Bosnien. Da war ich selber mal in so einem Tunnel, den eine neolithische Kultur dort gegraben hatte. Dort gab es so einen riesigen Stein mit Zeichen drauf und die sahen original, also wie einige wenige Runen aus, also zum Beispiel, was wir heute als M kennen oder der Pfeil nach oben, so etwas war zu sehen oder das, was in der Rune Algis heißt, also hat eine Mittellinie und im oberen Bereich zwei schräg angesetzte Seitenlinien. Das Zeichen war dort zu sehen und von daher würde ich sagen,
Entschuldige, wenn ich dich da total
ja.
unterbreche, aber das ist das Zeichen, was wir umgedreht als Peace-Zeichen haben, oder?
Ja,
Von
genau. Ja,
okay,
richtig.
also, ne? Ja,
Genau.
die
Also davon reden wir, aber eben in der aufrechten Form. Und das war dort zu sehen. Und von daher haben ja die germanischen Stämme Runen genutzt, ja, aber andere Völker eben auch. Und das ist nichts, was man nur auf die Germanen einengen kann. Auch wenn in den germanischen Kulturen, die Runen eine wichtige Bedeutung hatten. Das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Nur will ich davor warnen, das so darauf zu beschränken. Und ich möchte anregen, den Blick einfach weiter schweifen zu lassen, weiter in die Vergangenheit und auch überregional schweifen zu lassen. Ja.
Ja, und was auch dazu kommt, ist also einmal dieses, ne, von außen wird das gerne oder was im Allgemeinen so festhängt, ist, dass das so germanische Schriftzeichen ist und dass man automatisch sich dazu auch so ein männliches Götterpantheon vorstellt. Ja, also das ist so ein Klischee. Und dieser weibliche Aspekt da völlig verdrängt. Und ich finde es auch sehr spannend zu sehen, dass das Wissen um die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, gerade bei diesen Stämmen, immer da war. Ja, also Tacitus hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, ja, die Germanen, und hat sich darüber aufgeregt, wie gleichberechtigt die Frauen dort waren, und dass die da mitgekämpft haben auf dem Schlachtfeld und dass sie da Römer verkloppt haben und sich nicht geschämt haben, da barbusig da die Römer zu verprügeln. Und im Grunde genommen wird uns trotzdem so ein Bild von dieser archaischen Männlichkeit immer wieder dargestellt und nicht von den spirituellen Priesterinnen, die Frauen, die Völvers, die einen Stellenwert dort hatten. Weiblichkeit
Absolut, ja.
ein ganz hohes Ansehen hatte und die Menschen dort ihre
Genau.
Frauen sehr verehrt haben, ja, und nicht irgendwo,
Ja, das ja.
ja.
Das ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es sich im Laufe der Zeit verändert hat. Es mag ja zu Beginn, als die germanischen Stämme sich herausbildeten, auch wirklich so gewesen sein. Und das mit den Kämpfen, das ist belegt mit den Frauen. Da gebe ich dir absolut recht. Aber sie wurden dann auch politisch entmachtet, durften zum Beispiel nicht mehr an Thingversammlungen teilnehmen und so weiter. Der komplette Götterpantheon wurde ja umgekrempelt und gab es zunächst so eine bäuerliche germanische Götterwelt, wo es um Mutter Erde, um Befruchtung und so diese Dinge ging, um die Ernte und so weiter. Dann gab es später das jüngere Geschlecht der sogenannten Asen, das offensichtlich eingewandert ist und sich darüber pfropfte. Da wird, was du sagtest von den Wölvers, wird auch beschrieben, wie das passiert ist. Die haben ganz klar eine weise alte oder ältere Frau sich herausgegriffen, eine Priesterin, haben die gefoltert und verbrannt. Und das ist in der Völuspá beschrieben. Sie haben sie dreimal verbrannt, weil sie halt der dreifachen Göttin gedient hat und so kam Krieg in die Welt. Das wird direkt auch in der Edda so beschrieben. Und diese neue toxische Männlichkeit ist es, die dann eben die Runen für sich entdeckt hat. Aber es gibt eben auch Mythen, die zum Beispiel beschreiben, dass Freya die Runen weitergegeben hat oder dass Idun sie dem Bragi weitergegeben hat oder so, dass Männer sie quasi von Frauen erhalten haben. Und dennoch gibt es heute auch eine Klientel, da beschäftigen sich viele Leute mit so einem Lied der Edda, wo Odin beschreibt, wie er quasi initiiert wurde, also mit einem Ritual, was an ein Initiationsritual erinnert. Er hing 9 Nächte an einem Baum verletzt und das war ein Initiationsritual. Und er hatte nichts zu essen, nichts zu trinken, wurde quasi fast dem Tode zugeführt, um diese Jenseitsreise des Heeres wahrscheinlich irgendwie nachzugestalten. Das ist eine Vermutung. Ja, und da fand er, und das ist so beschrieben, da nahm ich die Runen auf. Also er fiel zur Erde und nahm die Runen auf. Und trotzdem wird diese Stelle, obwohl das ganz klar dasteht, dass er die Runen aufnahm, immer so gedeutet von den Odin-Fans, dass er die Runen erfunden hat oder die Runen erfunden hätte. Und das wird ganz klar nicht in der Edda so beschrieben. Also man hat sie genutzt. Und das ist das Ding, ne? Dass die Runen so missbraucht wurden. Die wurden jetzt nicht nur von den Odin-Fans, sage ich mal, falsch in irgendwelche kriegerischen oder kämpferischen Kontexte gestellt, sondern die Krone haben dem Ganzen die Nazis aufgesetzt, wirklich im Dritten Reich. Sie haben einen anderen Zugang zur Geschichte gesucht als jetzt den christlichen oder den bürgerlichen oder wie auch immer. Sie haben sich dabei auf die Germanen gestürzt und sicherlich auch, weil die diesen kämpferisch-kriegerischen Ruf hatten, passte das. Und die haben ganz klar Runenforschung einerseits betrieben, aber andererseits auch die Runen verfälscht dargestellt. Ja. Und sie haben auch Wissenschaftler aus den eigenen Reihen, ich erinnere an Hermann Wirth, die dann missliebig waren, die haben sie also komplett ignoriert und deren Erkenntnisse auch überhaupt nicht verbreitet. Also ich erinnere an die Odal-Rune, die sieht aus wie so ein O mit zwei schrägen Linien noch unten dran, wie so ein eckiges O mit zwei Linien schräg unten dran gesetzt.
Ja.
Diese Rune hatte zum Beispiel der Professor Wirth überall auf der Welt gefunden. Auf allen Kontinenten, also außer Australien, glaube ich, aber sonst Südamerika, Nordamerika, Asien, Afrika, überall, auch im Subsahara-Afrika. Und hat sie auch immer in demselben Kontext gefunden, den er auch begründet. Und es geht um Heimat, Erde und um den Aufenthalt eines männlichen Gottes oder Heros oder wie auch immer man das nennt, dort. In diesem, also quasi Schoß, Heimaterde, Schoß. Und diese Rune wurde zunächst einmal von den toxisch, männlich, kämpferisch, kriegerisch eingestellten Runenfreunden schon bezeichnet als Erbe, väterliches Erbe, da geht es um das Erbland, das der Vater an den Sohn weitergibt. Und das ist, ja, das ist schon noch Land, aber das ist komplett in einen patriarchalen Kontext gerückt worden, diese Rune. Darauf macht der Hermann Wirth aufmerksam. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das überhaupt nicht haltbar, sondern es geht wirklich einfach nur um Heimaterde. Auch das Wort hat zu tun mit unserem Wort Heimat. Und das ist so ein Beispiel, wie das krass verändert wurde. Und die Nazis haben draus gemacht, Blut und Boden, und das gehört alles uns. Sie haben quasi mit Hilfe dieser Rune dann auch Gebietsansprüche begründet. Das ist also sehr, sehr stark ausgeufert.
Ja, sie haben sich ja, also es ist faszinierend, wenn man diesen Blick auf, ich will es auch nicht so vertiefen, ne, aber der Blick darauf, wie, was für eine Energie auch in das Okkulte gesteckt wurde, um das wirklich zu entschlüsseln. Es ist kein Zufall, dass die Nazis mit dem Swastika-Symbol gearbeitet haben, was auch entfremdet worden ist und ursprünglich ein
Genau.
Blutsymbol war. Was, die hatten sogar Leute nach Indien geschickt, um das ganz genau dort zu studieren. Und die Swastika selber eigentlich, da gibt es ein spannendes Thema, es sind die Labyrinthe, die ursprünglich ja auch matriarchalen Hintergrund haben und
Genau.
aufgrund des Beruhen und das Labyrinth irgendwo auch eine Abstraktion dieses
Labyrinth darstellt und eigentlich ein ganz, eigentlich ein fantastisches Symbol ist. Es ist wirklich, wenn man sich damit beschäftigt und guckt, woher, wo sind die Wurzeln, da eröffnen sich ganz neue Welten und das ist völlig verhunzt worden von ihm. Es ist schon wirklich auch ein
Richtig.
krasses spirituelles Verbrechen. Auch die Farben, Rot, Schwarz, Weiß, diese
Absolut, ja.
Mutterfarben, ja, also in allem, der war sich. Diese Themen und diese Manipulation auch so zu nutzen. Deswegen sage ich auch, ich sage es allen, es ist so wichtig, sich mit Symbolik zu beschäftigen, um zu
Genau.
verstehen, die Manipulation auch in Form von Logos, in Form von Farben, in Form von allen Themen, die funktioniert so subtil. Wir können uns da manchmal gar nicht wehren, weil
Ja.
diese Schwingung, die geht auf unterste DNA-Ebene, klatscht die an, weil irgendwas in uns sagt, ja, da fühle ich mich wohl, ich laufe mit im Gleichschritt, weil das ist genau das Richtige. So, aber wir hinterfragen, es ist ganz wichtig, das zu entschlüsseln und die Wurzel dieses Symbols erkennen, damit wir uns nicht mehr so manipulieren lassen. Und das sage ich
Ja.
immer, weil viele verstehen das nicht, den Transfer. Die denken, ach, das ist so ein Hobby-Hokuspokus, mit denen die sich da
Nee,
rauf, wie Astro, ne, wie Horoskope lesen am Wochenende oder so. Und ich denke, es eröffnet so stark den Blick. Man sieht sogar Symbole im Alltag mit einem ganz neuen Blick. Und das ist. Ich glaube, hätten die Nazis nicht so ein Wissen und eine Energie dort hineingesteckt, dann wären sie vielleicht gar nicht so weit gekommen. Und ich glaube auch, dass diese Faszination für den Nationalsozialismus, der in anderen Ländern viel stärker ausgeprägt ist, natürlich hier. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, es gibt immer noch international, gibt es Clubs und Vereine, wo sich die Leute dann in Nazi-Uniformen treffen und dann feiern die darum, weil das finden die so faszinierend und so toll. Ja, das liegt alles an dieser Symbolik, die Uniformen, alles. Ja, so.
Das strotzt regelrecht vor dieser Symbolik. Ich finde es ein bisschen schade manchmal. Also beispielsweise die sehr berühmte Matriarchatsforscherin Carola Meyer-Seethaler, mit der hatte ich mal einen ganz kurzen Austausch, hatte ihr auf mein Buch zugesendet, wofür sie sich auch bedankt hat, hat aber gesagt, ich soll nicht böse sein. Sie hat das Dritte Reich noch erlebt und sie möchte sich nicht mit Runen beschäftigen. Und ich finde es also ich akzeptiere das natürlich sofort und gerade wenn man aus der Zeit noch kommt, ja. Aber ich finde es heute schade, wenn wir uns das wegnehmen lassen, wenn wir uns das wegnehmen lassen und uns unserer starken Wurzeln einfach nicht mehr bewusst sind und das zulassen, dass das so krass umgedeutet und ja, damit entmenschlicht wird, ja.
Das ist krass. Ich will das auch noch mal, weil viele verstehen. Ich will das nur kurz noch mal herunterbrechen. Carola Meyer-Seethaler hat bahnbrechende Bücher über Symbolik geschrieben, hat sich wirklich
Eben, ja.
jahrzehntelang damit beschäftigt. Ich habe auch, das habe ich in meinem Bücherregal stehen, immer als Nachschlagewerk. Ist leider verstorben. Faszinierende Frau. Aber sie hat das Thema. Es ist ja auch ihre persönliche Biografie mit dem
Genau.
Dritten Reich. Da hat sie ja enorme
Ja.
Sie hat familiäre Traumata erlebt.
Ja.
Und wie du sagst, man kann es verstehen, aber dass gerade auch jemand, die einerseits den Schmerz erlebt hat, diese Traumata, aber auf der anderen Seite die Symbolik so wie kaum eine andere versteht, es schon gar nicht mehr schafft, auf den neutralen Boden zu schwimmen oder sich dahin zu retten, weil der Schmerz so tief sitzt,
Ja,
steht eigentlich
glaube ich sofort.
untermauert auch nochmal, wie
Ja.
wichtig ist, sich das ganz genau anzugucken, damit wir gerade nicht mehr von hinten da diesen, dass sich das jemand so nochmal so aneignet. Weil wir sehen es ja gerade auf der ganzen Welt, die Geschichte kann immer wieder kippen, ja, aufgrund von Manipulationen. Und ich finde, es ist wichtiger denn je, Symbolik zu verstehen, ja.
Ja, genau, das ist ungefähr
Fand
so
auch sehr interessante
vergleichbar.
Anekdote, ja.
Ja, es ist so ein bisschen vergleichbar, finde ich, immer mit den Märchen. Wenn man nur das nimmt, was die patriarchalen christlichen Grimm-Brüder aufgeschrieben haben, hat man auch irgendeine Geschichte vor sich, aber man kann sie nicht wirklich gut entschlüsseln. Man muss wieder dahinter blicken, man muss auch hier überregional blicken und man muss auch hier weiter in die Vergangenheit gehen und auch die Symbolik nochmal anders verstehen. Und so ähnlich ist es mit den Runen auch. Ich vergleiche das immer ganz gerne miteinander.
Aber sag mal jetzt, wir kommen, es ist halt auch so spannend, mich mit der darüber zu unterhalten. Ich möchte gerne trotzdem noch mal wissen, wie bist du dazu gekommen, dass diese Anordnung der Runen, auch wenn es da Varianten gibt, dass es da eine Synchronität gibt, zum Jahreskreis? Und inwiefern gab es da Synchronitäten zur Matriarchatsforschung und der Bedeutung des weiblichen Aspekts in dieser Anordnung? Das wäre toll, wenn du das nochmal, auch wenn es sehr komplex ist, aber vielleicht trotzdem uns da kurz mal den Bogen spannst.
Ja, also wie ich drauf gekommen bin, das ist in der Zeit gewesen, als ich in den Rauhnächten mich mit den Runen und ihrem spirituellen Gehalt beschäftigt habe. Ich habe dann so eine Einsteigerbücher mir vorgenommen. Und da sind immer so Tabellen drin, wo links so eine Nummer steht, also 1 bis 24. Und dann in der nächsten Spalte ist das Runensymbol abgebildet. Und dann kommt der Name und dann kommt rechts die Bedeutung, was das bedeutet. Und zum Jahreskreis, also mir fiel auf, dass es ist so ein Doppelwinkel, also so, wie sagt man dazu, so ein Winkel, wo der Scheitelpunkt, sagen wir mal, rechts ist und die beiden Schenkel gehen links im rechten Winkel auseinander. Und dazu kommt das Gegenstück, also ist der Scheitelpunkt links und die beiden Schenkel gehen eben nach rechts. Diese beiden Winkel sind das Symbol für Jera und das bedeutete Ja. Und die haben die Nummer 12. Dann dachte ich mir so, das ist ja seltsam. Das Ja hier mit diesen beiden entgegengesetzten Winkeln hat die Nummer 12. Ist es nicht so, wann immer die 12 irgendwie mit dem Ja in Verbindung gebracht wird, könnte doch der Jahreskreis dahinter stecken? Dann habe ich auf die Nummer 6 geguckt. Das wäre ja sozusagen dann das Halbjahr. Und tatsächlich, da fand sich einer dieser beiden Winkel. Also dachte ich mir, das ist ja spannend. Hier ist ja das halbe Bild sozusagen ist das Halbjahr und das ganze Bild würde ja dann den kompletten Jahreskreis abbilden. Dann bin ich neugierig geworden und habe das überprüft. Und habe überprüft, also von der Rune 6 bis zur Rune 12, das ist wirklich ganz, das ist leicht. Also das ist wirklich echt, man kann, wenn man dann sagt, okay, die Rune 6 steht vielleicht für einen sechsten Zeitabschnitt, heute würden wir vielleicht Monat sagen. Danach kommt eine Rune, sie heißt Gebo und sie meint die Gaben. Und danach kommt eben die schon angesprochene Vunjo, die Wonne oder Freude. Das könnte ja die Ernte sein dann, die Freude über die Ernte. Und danach kommt Hagalas, also Hagel. Ja, stimmt, im September geht es ja dann los mit den Hagelstürmen und so weiter. Da endet dann der Sommer. Und dann kommt die nächste Rune, die heißt Naudes Not. Tatsächlich, also mal, wenn man sich versetzt in die Leute früher, die haben im Oktober schon den Eindruck gehabt, jetzt kommt die Notphase auf uns zu. Das ist nicht mehr so einfach. Und danach folgt die Rune Isa, Eis oder Erstarrung. Und dann kommt Jera, dann ist das Jahr zu Ende. Also das passte alles wirklich so. Wie Faust aufs Auge, würde man sagen. Und dann war meine Neugier geweckt. Dann habe ich das für die anderen Runen auch verglichen, ob das so passt und ob es so anzunehmen ist. Und habe weitere Übereinstimmungen gefunden. Also wenn wir uns heute mal überlegen, der dritte Monat heißt ja März. Und es ist eigentlich der Monat des Mars. Eigentlich ist es der Monat des männlichen Gottes und er war nicht immer Kriegergott. Er war erst ein befruchter Gott. Ja, und jetzt auf der Runenseite ist die Rune 3 auch einem männlich-göttlichen Wesen gewidmet. Ja. Und da gab es also noch mehr Übereinstimmungen. Allerdings muss ich gestehen, es war nicht hundertprozentig so, dass man das noch eins zu eins ablesen konnte, sondern ich sage zu 75%. Also drei Runen stimmen auch nicht in der herkömmlichen Deutung, die da auch in diesen Runentabellen immer vermerkt ist. Aber ich war mir so sicher, weil ich mir es nicht vorstellen kann. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass 75% stimmen sollen und es sollen nicht mal 100% gewesen sein. Deshalb gehe ich von so einer Veränderung aus, von einer Veränderung des Sinns. Entweder hat man die Rune nicht mehr verstanden, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, weil es ja geheime Symbole waren. Es wurde ja damit von einer sakralen Elite gearbeitet und es war nicht allgemein bekannt. Und möglicherweise haben es auch die Frauen verstanden, diese Symbolik zu verschlüsseln und haben irgendwas anderes damit reingesetzt. Also diese 25%, wie die, auf welchen Wegen die umgedeutet wurden, kann ich mir also nur selber erklären, aber dafür habe ich keine Beweise. Nur, es sind 75% des Jahreskreises da. Insofern ist das für mich ein ganz starkes Indiz dafür, dass der Jahreskreis auch wirklich dahinter steckt. Und wie bin ich dann zum Matriarchalen gekommen? Ich habe mich ein bisschen gewundert. Also danach, wenn der Jahreskreis zu Ende ist, kommt erstmal so eine Baumrune, die Eibe. Und die Eibe hat eine sehr starke Symbolik und steht für ein Portal von einer vom Jenseits zum Diesseits und vom Diesseits zum Jenseits. Und danach kommt eine Rune, die mit Geburt ihre Hauptbedeutung hat und die auch aussieht, als würde da etwas geboren werden. Also das ist wie, naja, wie ein geöffnetes Gefäß, aber zur Seite hin geöffnet. Und das kam mir seltsam vor, zumal es dann um den Sohn geht. Der Sohn und dann der erwachsene Gott und dann kommt die Birkengöttin, die ja die Göttin des Werdens ist und irgendwann wird dann ein Mensch kommt ein Mensch ins Spiel, der da geboren wird offensichtlich und dann kommen für mich Symbole, kommt für mich eine Symbolik, das Wasser und das Wasser stand, das wissen viele nicht, einfach früher schon seit der Steinzeit für die Unterwelt. Für die Unterwelt, in die alles eingeht, aber aus der es auch heraus wiedergeboren wird. Und somit habe ich dann den Lebenskreis erkannt. Aber Gerhard Bott, mit dem ich mich eine Weile geschrieben hatte, der hat mich mal gefragt, warum ist es denn dann der männliche Lebenskreis? Das ist ja dann doch wieder patriarchal. Und dann habe ich so gedacht, nee, das ist nicht patriarchal, das ist der Heros, ne? Die Göttin Natur, also der Jahreskreis mit seinen natürlichen Abfolgen, der hat ja ein Pendant in der Menschenwelt und das ist der Heros und zwar der männliche Heros, der für das sterbliche Leben steht. Deshalb muss der ja auch sterben und das ist quasi dann so, dass wir zwei Kreise haben und zwei Kreise bilden aber die liegende Acht. Und das ist das Hoffnungsvolle. Es geht dann sozusagen der Mensch wieder in die Natur ein und die Natur führt wieder zum Menschen und bringt ihn hervor. Und das ist der tiefe Sinn der Unendlichkeitsschleife. Und das ist die Struktur, die letztlich hinter diesem Runenfußhaken, dem Ältesten, steckt.
Das ist so spannend. Das ist so spannend. Es ist natürlich jetzt, boah, geballte Info, ja. Wer hat
Ja,
Bob,
das glaube ich.
wer hat diese Bücher geschrieben? Wer hat Gott erfunden? Ich weiß gar nicht. Die Erfindung der Götter, auch sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, das war ein sehr spannender Austausch. Dieses Thema mit Heros und die Göttin und der Heros ist ja auch das Thema auch von Heide Göttner Abendbrot,
Ja.
die Matriarchatsforschung, moderne Matriarchatsforschung beschrieben hat. Und ich glaube, es ist nicht einfach, das in ein paar Sätzen zu beschreiben, aber es ist wirklich das Weibliche zu sehen als die Erde, die das Leben hervorbringt, als die Göttin in dem Sinne, aber es ist ein anderes Gottesbild. Es ist wirklich dieses Gefühl von Verbundenheit mit der Erde, mit dem
Und
Land,
nähren und
Natur,
nähren.
ja, das Nähren. Das aber auch zerstören und wieder aufnehmen, ja, und der Mensch an sich, egal ob Mann oder Frau, repräsentiert vom Mann, ja, der dann auch, ne, das ist diese Dualität da drin. Und
Richtig.
das braucht eine Zeit, um da reinzukommen und zu sehen, dass das irgendwo unsere ursprüngliche Spiritualität darstellt. Und auch dieses, wo du sagst, der Jahreskreis, der sich ja aufbaut mit dem, genau was du sagst, mit dem, dieses Neugeborensein, in die Blüte kommen, befruchtet werden, in die Fülle kommen, dann aber auch nach diesen Ernten und Verteilen und Abgeben und große Freude und Fülle und Wonne, dann auch in das Absterben kommen,
Richtig,
zurück.
ja.
Ist ja nicht nur Jahreskreis, ist ja all das, was verehrt wurde, der Mondzyklus, der das auch darstellt, mit Neumond, Vollmond gehen und wieder absterben, der weibliche Zyklus mit der Blutung als das Absterben und dann auch wieder das, ne? Das ist ja das zyklische Prinzip,
Genau.
was ja auch immer in den Mythen drin vorkommt, Inanna's Gang in die Unterwelt,
Ja.
Demeter, das sind
Ja.
ja von daher. Das resoniert auch mit mir total. Das ist ja nicht nur, dass man sagt, ach ja, die waren halt alle Bauern und deswegen mussten sie den Jahreskreis ja so feiern, sondern da steckt ja eine ganz tiefe Erkenntnis da drin, zu gucken, auch was macht uns zu Menschen? Ja, und was macht den Menschen überhaupt aus? Gerade jetzt in so Zeiten von KI-Übernahme und wer sind wir überhaupt? Sind wir überhaupt noch pfiff,
Ja.
zu verstehen,
Ja.
was macht den Mensch zum Mensch? Deswegen finde ich das ganz wichtig zu verstehen, dass wir, dass die Tiefe, die in dem Verständnis von dem Zyklischen drinsteckt, ja, was ja eigentlich mit dem Kapitalismus versucht wird zu überwinden, weil da will ja linear und immer mehr und über mehr und
Genau.
nicht zyklisch, ja. Das ist ja wie also eine Erinnerungsglocke irgendwo, die da dran hängt. Und das finde ich total spannend, weil da hängt unglaublich viel dran. Und wenn man das einmal verstanden hat, also ich tue, ne, also es ist wirklich wie so ein Perspektivwechsel, der sich öffnet.
Ja, deshalb bin ich mir auch so sicher, dass die Runen älter als Germanisch sind. Denn wenn sie diese Zyklizität in ihrer Abfolge darstellen und nicht die Linearität, dann müssen sie tatsächlich aus einer älteren Kultur kommen. Und ich würde das jungsteinzeitlich einordnen, dass es in diese Reihenfolge gebracht wurde. Und es gab alle Symbole auch schon spätestens in der Jungsteinzeit. Ja.
Sag mal, und wieso, wenn wir in den Jahreskreis gehen, wieso sind es 24 Runen? Also sind dann immer Halbmonatsrunen dazwischen? Oder wie müssen wir uns das
Nee,
vorstellen?
bis zur 12 geht der Jahreskreis. Die 13 ist dann die Eibe. Das ist quasi das Portal. Und dann geht es in die Menschenwelt. Also der Jahreskreis ist abgeschlossen mit der 12. Dann kommt die Eibe, dann kommt der Perspektivwechsel, wie du sagst, dann geht es zur Geburt. Und dann kommt die segnende Göttin und dann kommt der Sohn, der aber dann erwachsen wird und zum männlichen Befruchter, der trifft dann auf die Baumgöttin, die Birke und so weiter. Dann nimmt wieder das auf der Menschenebene seinen Lauf. Wir haben also quasi so ein Äquivalent. Wir haben erst die Natur so als Göttin und dann haben wir dasselbe, das ewige Stirb und Werde nochmal im Lebenskreis des Menschen. Und das geht in einer Unendlichkeitsschleife immer ineinander über. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich schön.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich habe mir ja alle YouTube-Videos angeguckt, aber jetzt habe ich es nochmal auf einer anderen Ebene verstanden.
Das freut mich.
Aber auch nochmal um das, wir können nicht ganz so in die Tiefe, wir müssen wirklich, glaube ich, ob wir echt nochmal so ein Video machen.
Okay.
Eine Sache möchte ich gerne wissen, wie, weil ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen interessiert und wir da jetzt von so einer total, also so einer Ebene der Tiefe und des spirituellen Erwachens auch weggehen und uns fragen, wie kann man mit Runen arbeiten? Wie muss man sich das vorstellen? Haben die Stöcke geworfen und geguckt, erkennt man dann eine Rune oder zieht man verschiedene oder wurden die in Baumrinden geritzt und man nimmt eine Rinde? Oder also jetzt mal ganz naiv gefragt, wie hat man vielleicht früher damit gearbeitet, auch wenn man es nicht genau weiß? Und was sind so Aspekte oder Inspirationen, um heute mit Runen sich zu beschäftigen?
Aus der vorgermanischen Zeit weiß man leider nicht so viel, nur dass sie die Runen geritzt wurden, eben auf sakral bedeutsame Gegenstände und wie gesagt in Kulthöhlen, aber auch auf Gräber und auf Gegenstände, die man im Orakel verwendet hat. Es sind Loshölzchen bekannt, auch schon aus der Jungsteinzeit. Da ist vor allem die Eibe drauf zu sehen, also der so Lebensbäume. Und aber auch andere runenähnliche und runenidentische Symbole. Man hat so Hölzchen gehabt und die waren zum Loswerfen da. Aus der germanischen Epoche gibt es viel mehr Überlieferungen. Zum Beispiel hat man ein weißes Tuch auf die Erde gelegt oder also in eine so ein bisschen Mulde. Und dann hatte man die Loshölzchen oder Buchenstäbe mit je einer Rune in einem Gefäß und dann hat man das Ganze ausgekippt. Und eine Möglichkeit war auch, das vorher zu umwickeln, damit man nicht gesehen hat, wie man es jetzt wirft, sondern das zu umwickeln mit Bast, damit wirklich gar nichts irgendwie sichtbar war. Hat man das Ganze auf dem Tuch gehabt und eine Möglichkeit war von rechts nach links, also von Sonnenaufgang, von Osten nach Westen, beziehungsweise, also wir sagen heute rechts oder links, aber eigentlich von Osten nach Westen, drei Hölzchen dann zu ziehen und diese drei Hölzchen auch dem Sonnenlauf gemäß zu deuten. Also, dass der Anfang eines Prozesses zum Beispiel, wie war es mal, dann in der Mitte, wie ist es jetzt, also wenn das alles in seiner Kraft ist und wie könnte es in der Zukunft sein? Also das wurde den drei Nornen angepasst. Das erste Urd, also das, was schon wurde. Das zweite dann Verdandi, das, was gerade jetzt wird. Und dann Skuld, das, was sein sollte in der Zukunft. Und dann wurde, hatte man eben so eine Dreiergruppierung eines Prozesses. Das war eine Möglichkeit. Oder man hatte eben Zeichen, zum Beispiel Kreise auf der Erde, drei ineinander gestaffelte und hatte dort auch entweder Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft definiert oder Innenkreis, weiterer Kreis, Außenkreis und hat die Runen dann alle hineingeworfen und dann geschaut, wie sind sie gefallen, was war jetzt, was ist Vergangenheit und wie wird es in der Zukunft. Also das sind so eine überlieferten Möglichkeiten.
Aber
Was?
wenn man
Mhm.
die Stöcke fallen und man interpretiert die Runen dann hinein. Ja, also man
Ja,
sieht dann so.
wo sie hingefallen sind. Also zum Beispiel auf den Kreis, der die Zukunft darstellt oder den, der die Vergangenheit darstellt. So, ne? Ist so ein
Aber auf den
bisschen.
Stöcken sind die Runen schon drauf, ja?
Ja, die sind drauf, die hat man darauf geritzt und zwar immer, also man hat so eine. Ein Stück abgeschabt, dass man eine Fläche hat. Und dann hat man quer zum Stock begonnen, mit eben einem senkrechten Strich ja zumeist bei den Runen. Und es gibt keine rechten Winkel. Also man hat dann keine waagerechte dazu gemacht, sondern dann schräge Linien weitergeritzt. Und es war so heilig für die Leute. Die haben die wirklich mit Blut gefärbt, dass sie rot sind. Aber sie haben auch, das würde ich wahrscheinlich heute den Menschen eher empfehlen, aus rotem Ocker mit Fett sich eine Farbe angerührt und haben die dann zum Färben der Runenhölzchen genommen, sodass die Rune dann rot hervorleuchtet. Ja, das wurde so zum Beispiel in dem Orakel gemacht. Was ich interessant finde, es gibt seit der Altsteinzeit das sogenannte Mühlebrett, das wurde in Wände geritzt. Das ist also ein ganz altes Symbol auch für die Verschmelzung von Dualitäten. Dann trifft sich immer die drei mit der vier. Zeit und Raum, weiblich und männlich und so weiter. Also das ist so ein, auch so ein umfassendes Symbol. Das gibt es auch auf Steinplateaus eingeritzt vor den Germanen. Und ich weiß, dass sie teilweise ein Loch in der Mitte ist und das spricht etliches dafür, dass da ein Stab mal drin steckte als sogenannte Weltenachse, dass es nachher in die Dreidimensionalität ging. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie die Idee, dass die möglicherweise auch mal für die Runenwerfungen verwendet wurden. Das weiß ich nicht, aber ich mache das auf jeden Fall zu Hause manchmal, dass ich die auch auf dem Mühlebrett einfach werfe, meine Loshölzchen, und dann schaue, wo sie hinfallen.
Ach, interessant. Ja, ich weiß, das Mühlebrett ist uralt. Die Römer haben da auch schon mit gearbeitet, aber es ist noch viel, viel älter. Ja, sehr spannend. Ja, genau, die hatten das auch in so einem Säckchen, ne? Also da war dann, das Mühle war nicht so ein Brett, das war wie so ein, das konnte man dann ausbreiten, und dann hatte man auch die Steinchen auch oft dann mit dabei. Ne? Das ist dann,
In einem Ledersack, ja, das
genau, in
wird
so einem Ledersack.
gefunden.
Also Anke, ich bin wirklich jetzt, also nochmal, du hast da nochmal Dimensionen geöffnet. Sag mal, du machst diesen Kanal aber völlig frei und unkommerziell, oder ist es gleichzeitig auch Werbung für etwas, was du noch anbietest? Kann man noch einen Kurs bei dir besuchen, oder ist das etwas, wo du sagst,
Das
nee,
ist nur.
mach das, weil das ist hier mein Inner Calling, das muss hier raus, ja, ich habe hier, das muss hier
Genau.
in die Welt bringen.
Ja, ich habe es als Auftrag empfunden, tatsächlich. Ich
Ja.
habe es echt als Auftrag empfunden, das zu machen. Man kann bei mir keine Kurse kaufen. Also, ich bin im anderen Leben, gehe ich arbeiten ganz normal und mache das in meiner Freizeit. Es ist zeitaufwendig und teuer. Und ich mache es, weil es mir Freude bereitet. Ja, tatsächlich, mir haben auch echt viele Menschen geholfen. Bei denen möchte ich mich bedanken. Und natürlich bei all den vielen Leuten, die meine Videos sich anschauen. Und danke auch für die Kommentare. Danke für die kritischen Nachfragen. Ich bin ganz überwältigt, welche Ausmaße das inzwischen angenommen hat. Ich bin wirklich zutiefst dankbar. Und auch dir nochmal dankbar dafür, dass du mich heute hier eingeladen hast.
Sehr, sehr gerne. Ich kann es nochmal empfehlen. Das heißt ja Singen und Sagen. Das Problem ist, wenn man es googelt oder auch bei YouTube eingibt, dann kommen erstmal alle möglichen anderen Kanäle. Aber ich werde es in den Shownotes auch nochmal verlinken. Aber sobald man auch noch Runen, Singen und Sagen oben reingibt und sucht, dann kommt man auf jeden Fall auf deinen Kanal. Es ist nicht nur gut beschrieben und wie Lektionen aufeinander aufgebaut, sondern es ist unglaublich gut bebildert. Du hast wahnsinnig viel Bildmaterial drin. Es ist eigentlich ein bisschen wie eine Ausbildung, die man macht. Ja, es ist fast wie ein Kurs.
Das
Also
ist doch
wenn
der
du jetzt auf
Kurs, aber
einer
der
im
Kurs wird
Hörsaal
nicht.
sitzt, ja, dann denkst du, boah, das ist wirklich sehr, geht sehr in die Tiefe. Es ist aufeinander aufgebaut wie Module. Und ich würde sagen, dadurch, ich kann mir schon vorstellen, dass es dadurch auch besonders gut ankommt, weil man merkt einfach, wie viel Liebe und Energie dort hineingesteckt wurde. Auch die Grafik, das sieht auch toll aus. Wer hat das eigentlich gemacht? Dieses tolle Grafikdesign zu jeder Rune, wo die.
Das steht jedes Mal dabei. Also das waren auch verschiedene Menschen, denen ich natürlich auch dankbar bin. Ich selber bin ja grafisch jetzt nicht so hochbegabt. Ja, das ist eine Freundin von mir oder auch Bekannte, die ich angesprochen habe, würdest du mal und so, ja. Doch, doch. Also da freue ich mich, dass mir so gut zugearbeitet wurde. Nee, also bezüglich der Runen, ich hatte noch ein Buch rausgebracht, bevor ich den Kanal hatte. Das konnte man kaufen, aber das ist jetzt inzwischen vergriffen. Nur noch ganz wenige Autorenexemplare da. Und ansonsten habe ich mich aber auch mit dem Jahreskreis beschäftigt und ein Liederbuch rausgebracht zu den Festen im Jahreskreis. Und mein neues Projekt, da bin ich jetzt am Schreiben, das wird über Märchensymbolik ein Buch.
Ach, das ist ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Ich habe jetzt schon zwei Folgen auch über Märchen gemacht. Ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt gerade so im Kommen ist, was Leute auch gerade wiederentdecken,
Ja.
weil jeder kennt diese Märchen, aber dass es jetzt entschlüsselt wird und die Symbolik daraus, das bringt uns einfach nochmal einen neuen Perspektivwechsel. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie deine Perspektive darauf ist. Ja, wirklich ganz, ganz toll. Also,
Danke.
gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du noch sagen möchtest dazu, zu den Runen? Irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt mir noch ein Anliegen, weil dann würden wir hier auch ja langsam zum Ende kommen. Und
Ja.
ja.
Es gibt tatsächlich etwas, und zwar, ich komme ja von der wissenschaftlichen Seite eigentlich her und habe mich aber der spirituellen Seite mehr und mehr geöffnet in meinem Leben. Ich war etwas erschrocken, wie barsch schon fast und vehement im normalen Wissenschaftsbetrieb alles, alle Anklänge an die Mythologie quasi abgebürstet werden. Und ich kann nur alle, die auch von der wissenschaftlichen Seite kommen und die jetzt vielleicht auch erwarten, dass es auch um wissenschaftliche Themen geht. Es geht es ja auch. Ich bin ja selber auch Wissenschaftlerin genug, um jetzt kein blödes Lügengerüst da irgendwie, kein unhinterfragtes hinzubauen. Aber es ist mir echt ein Anliegen dazu zu ermuntern, in die Mythologie zu schauen. Denn auch da gibt es, wenn man die Symbole zu deuten weiß, Hinweise auf unsere Geschichte und es gibt wirklich Hinweise, die man entschlüsseln kann. Es ist nicht alles nur Hokuspokus und unentschlüsselbar und es ist kein krudes Zeug. Also das wäre mir ein Anliegen, die Geister zu öffnen.
Das, ja, ich sehe es auch so. Ich finde das wichtig, weil das hatte ich auch eben schon angedeutet. Wir stehen gerade an der Schwelle und müssen uns schon auch wieder erinnern, was bedeutet es, Mensch zu sein. Jetzt sonst sind die Computer, die werden uns nämlich sonst sowieso abhängen. Ja, wenn wir das nicht verstehen, dass wir auch vielleicht auch den einen oder anderen Kanal mal öffnen. Und es gibt ja durchaus auch große Wissenschaftler in unserer Geschichte, die vielleicht aber eher in die Richtung Kunst oder Schriftsteller gesteckt werden, wie zum Beispiel Goethe oder so, die ja durchaus immer gerne auch spirituelle Aspekte in ihre wissenschaftlichen Arbeiten reingebracht haben. Aber es ist natürlich aus der Zeit gefallen und heute würde man das auf keinen Fall mehr so handhaben. Aber man merkt, dass gerade die, die es so gemacht haben, ihre Zeit auch überdauern und eine Universalsprache
Richtig.
auch sprechen. Und
Genau.
ich glaube, ich komme ja aus der Trendforschung, ja. Ich glaube, dass das jetzt ein ganz wichtiger Aspekt für uns auch als Menschheit ist, da jetzt zu schauen, unsere Urwurzeln wieder zu entdecken, auch um uns wieder alle zu finden. Ja. Aber danke, dass du da nochmal, das ist das perfekt, die Kirsche jetzt hier oben drauf. Danke dir.
Danke dir auch.
So, also alles ist verlinkt in den Shownotes und ich hoffe, wir machen vielleicht auch noch mal ein Video und dann zeigst du uns die Runen, dann werde ich dann noch mal einen Verweis machen, dann geht's ab auf YouTube.
Dankeschön. Ja, danke.
Danke dir sehr. Okay, Anke, einen schönen Tag.
Danke dir auch.
Ja, das war's. Und wenn es dir gefallen hat, nicht vergessen, den Podcast zu bewerten oder weiterzuleiten. Und bei Apple kannst du sogar eine kleine schriftliche Bewertung hinterlassen. Also, ich freue mich auch über Kommentare oder Feedback. Immer her damit. Und wenn ihr eine Frage habt, die ich vielleicht sogar im Podcast beantworten kann, auch immer her damit. Ja? Also, in diesem Sinne, ich tauche jetzt auch noch mal tiefer ab in die Runen. Ich glaube, ehrlich gesagt, da ist jetzt irgendwas in Gang bei mir gekommen. Also bei vielen Themen, da denke ich mir, ja, das ist so wie so ein Puzzleteil und das kann ich dann einfügen in mein großes Ganze. Aber hier bei den Runen, da eröffnet sich gerade eine neue Welt und ich bin erstmal dabei, das erste Türchen zu öffnen. Also ich glaube, da werden wir noch mal tiefer einsteigen zu einem anderen Zeitpunkt. Aber jetzt erstmal, ja, lass es sacken und ich hoffe, bis bald. Ciao, ciao.